Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zur Bibellehre ist es. Es ist keine Predigt in dem Sinne, es ist Bibellehre. Und wir wollen uns heute die Offenbarung Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben, anschauen, die uns in der Offenbarung beschrieben werde. Und es ist ein ganz wichtiges Thema, diese Sendschreiben. Wenn man kurz vor der Prüfung steht und man hat vielleicht zu spät angefangen zu lernen, dann ist es gut, wenn man einen komprimierten Stoff hat, dass man einfach in schneller Art und Weise sich Dinge aneignen kann, wo ich weiß, wenn ich das tue, dann komme ich durch. Und so sind die Sendschreiben in der Offenbarung. Sie legen letztendlich ganz komprimiert dar, was wichtig ist gerade für die Endzeit. Dass ich in der Gemeinde, als Gemeinde, aber auch als einzelner Gläubige, wir sind ja Steine am Haus, am geistlichen Haus, am Neue Jerusalem, jeder Gläubige, dass wir als Gemeinde gut durchkommen. Der Jesus sagt in Matthäus 24, das ist ja die bekannte Endzeitrede, er sagt, was alles auf uns zukommen wird. Er sagt, es werde falsche Christusse kommen, es werde Kriege kommen, Kriegsgerüchte, es werden Hungersnöte kommen und es werden Seuchen kommen. All die Dinge, die ja ganz aktuell sind, wenn wir nur in die Nachrichten schauen. Und deswegen sind die sieben Sendschreiben keine Theorie, sondern sie sind letztendlich für jeden Gläubigen Praxis. Wie kann ich bestehen? Und das ist das Ziel, dass wir die Sendschreiber als Richtschnur nehmen, einmal für uns als Gemeinde. Wie stehen wir als Gemeinde in der Endzeit? Wie kommen wir gut durch? Und natürlich für mich als einzelner Gläubiger. Und ich möchte diese sieben Sendschreiber heute in einem Rutsch durchgehen. Natürlich nicht Vers für Vers, sondern wirklich schwerpunktmäßig, dass wir wirklich nur die Schwerpunkte, die mir wichtig geworden sind, rausnehmen und dann die einzelnen Aspekte rausnehmen und am Ende muss wieder jeder eine Entscheidung treffen, möchte ich das nicht, wo stehe ich, wo stehen wir als Gemeinde, was können wir ändern, wo muss ich Dinge ändern in meinem Leben, aber auch wo sind Dinge gut. Und das wollen wir tun, schwerpunktmäßig, wie gesagt, jetzt durch die sieben Sendschreiben, Offenbarung 2, da fängt es ja an. Und wenn man mal so die Sendschreibe, man kann sie ja kirchengeschichtlich auch auslegen, dann ist das erste Sendschreibe ist in Ephesus und das wäre so die Zeit, ja, die Apostel, die ausgehende Apostelzeit, wo die Dinge noch sehr gut sind, aber es hat sich schon was eingeschlichen. Was war gut? Wenn man mal reingehe in Offenbarung 2, 2, da heißt es, ich kenne deine Werke. Also der Jesus stellt sich ja immer der Gemeinde vor, schwerpunktmäßig für jede Gemeinde, individuell. Und da sagt er jetzt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Also die Ephesergemeinde, die Kirche geschichtlich so die erste Zeit in der Apostelzeit, ausgehende Apostelzeit, die waren wunderbar. Die haben wirklich gute Eigenschaften gehabt, standhaftes Ausharren und sie konnten, und das kann man heute zum Teil nicht mehr, sie konnten falsche Lehren noch demaskieren, sie konnten die falschen Apostel ja aussondern, sie waren einfach nüchtern. Aber, und das ist in Vers 4, und das ist das große Drama, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Boah, die erste Liebe verlassen. Zu wem? Zum Herrn Jesus. Und das ist etwas, ja, das ist eigentlich der Schwerpunkt von diesem Sendschreiben und das ist für mich auch ganz wichtig geworden. Du kannst als Gläubiger, du kannst als Gemeinde ja, sehr gut dastehen. Du kannst die reine Lehre vertreten, du kannst dem Wort Gottes zu Hause sein. Das ist gut, das ist wichtig, gerade für unsere Zeit. Du kannst Werke haben, du kannst nach außen gehen, du kannst evangelistisch sein. All die Dinge, aber Hier heißt es, wenn du die erste Liebe verloren hast zum Herrn Jesus, das Brennen, dieses, ja, sich von ihm entfernt habe, dieses Wort verlassen, es heißt zurücklassen oder loslassen, dann haben wir wirklich ein Problem. Weil der Herr Jesus sagt in Vers 5 dann, wenn das passiert, dann, und du nicht umkehrst, dann kann es unter Umständen sein, dass der Herr Jesus den Leuchter, also die Gemeinde, Leuchter ist ja die Gemeinde, dass er die wegrückt. Das heißt, er stößt sie um. Und das ist brutal. Wenn der Herr Jesus mal alle Leuchter wegrückt, dann ist wirklich ein Problem. Und da in dieser Gefahr stehen wir als Einzelne und als Gemeinde. Matthäus 24, 12 sagt in der Endzeit, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, das ist das, was wir heute sehen, wenn du dich über die Dinge aufregst da draußen, wenn sie dich entmutigen, wenn du nur noch ja, bombardiert wirst, wenn die ganzen Endzeit, ja, Szenarien auf dich einprasseln, dann stehe die Gläubigen in der Gefahr, die Liebe, dass die Liebe erkaltet. Und das ist brutal. Und gerade wenn man zum Beispiel dazu noch 2. Timotheus 3, das ist ja da wird uns der Mensch beschrieben in der Endzeit, in den letzten Tagen, da werden sie selbstsüchtig sein, gierig, prahlerisch. Und dann heißt es ja am Schluss, sie habe den äußeren Schein von Gottes Furcht. Also es sind Menschen, die, das sind keine Atheisten, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Das heißt, wir sind jetzt immer da ausgesetzt in diesem ganzen Umfeld, selbst unter den Frommen sind dann solche Leute, du wirst ständig herausgefordert. Da kann es sein, dass du die Liebe verlierst. Es ist einfach ein brutales Umfeld geworden. Ich habe jetzt ganz beispielhaft, wisst ihr, das sind Dinge, die tangieren mich, da rege ich mich auch irgendwie innerlich auf. Wenn ich sehe, was jetzt gerade in Corona, wie ja, die Menschheit zu kämpfen hat, und dann hast du im Internet Plattformen, wo die Menschen rausgehen, sie meinen es wahrscheinlich gut und wollen die Menschen auch erreichen mit dem Evangelium, sie wollen ihnen, ja, der Herr Jesus groß machen, aber wisst ihr, dann sage sie zum Beispiel, wenn du den Herrn Jesus findest, du, der du jetzt gerade Corona infiziert bist, dann musst du nur ein paar Sekunden ein Gebet sprechen. Das kostet nichts und es kostet ja nichts, ein Gebet. Aber dann bist du bekehrt und dann ist es ganz klar, dass der Herr Jesus diese Krankheit gleich von dir wegnimmt. Er hat ja AIDS geheilt und Krebs geheilt. Also, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann ist es klar, dass du auch von Corona geheilt wirst. Ja, und dann keine Kosten der Nachfolge, kein Ton davon, dass ein Mensch in erster Linie nicht Erlösung von der Krankheit braucht, was der Herr Jesus machen kann, wenn er möchte, sondern dass das Problem die Sünde ist und dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, dass man sich bekehren muss, dass man Buße tun muss. Diese Dinge werden alle nicht erwähnt. Und wenn ich das sehe, dann muss ich mich aufregen, weil diese Dinge gehen dann im Internet viral, wie es so schön heißt. Menschen kommentiere das und sagen das, tolle Botschaft, wunderbar, aber es ist letztendlich ein falsches Evangelium. Und das kann einfach nicht sein. Und von dem her, wir müssen einfach gucken, dass wir die Liebe, die ja in unsere Herzen ausgegossen ist, laut Römer 5,5, dass wir die bewahren. Ich habe jetzt auch ein Video angeschaut, wo gesagt wurde, der Jesus ist im Neuen Testament, man sieht es jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass das jetzt ein Gericht Gottes sein könnte. Das kann sein, dass es ein Gericht Gottes ist. Aber dass die Frau, die dann da gepredigt hat, auch sagt, also im Neuen Testament finde ich keinen Jesus, der richtend ist. Schwierig, Offenbarung 6, der Jesus ist der, der die Siegel öffnet. Und dann sieht man, was da aus den Siegelgerichte kommt, Zornschale, Donnergerichte, Posaunengerichte. Du siehst der Jesus in Offenbarung 19, wie er kommt, Psalm 2, wie er mit eisernem Zepter kommt. Also wisst ihr, wenn man das nicht erkennt, dann weiß ich nicht, wie die Leute die Bibel lesen. Und auch im Alten Testament sagt die gute Frau, die es wahrscheinlich sehr gut meint, also im Alten Testament findet sie keinen richtenden Gott. Da bleibt mir die Sprache weg. Es ist alles nur Liebe, es ist alles nur Gnade, es ist alles nur schön, es ist alles wunderbar. Es ist klar, dass der Jesus ist die Liebe, aber Sodom und Gomorra, Gericht, die Sintflut, Gericht, Gericht über das eigene Volk Israel, Gericht über die Heiden. Wisst ihr, Gericht über den Sohn Gottes, der am Kreuz für unsere Sünde stirbt. Also man muss wirklich, man steht in der Gefahr, wenn man sich sowas anguckt, dass man unter Umständen langsam so, naja, nicht die Liebe verliert, aber wir müssen einfach gucken, dass wir nicht bitter werden. Prediger 1,18 möchte ich uns dazu noch lesen, gerade in Bezug auf ja, Bitterkeit oder Enttäuschungen. Prediger 1,18, da heißt es: Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Also ich denke, gerade wenn man biblisch vorangeht und die Bibel sagt, sieh ich die Wahrheit und du kannst diese Dinge dann langsam siehst du, wie du sie einordnen kannst, dann mehrst du unter Umständen deinen Schmerz. Aber wir wollen das einfach dem Herrn Jesus übergeben, nicht bitter werde, sondern einfach auch nicht anfange. 2. Timotheus sagt, ein Diener im Herrn, und wir sind alle Diener im Herrn, es geht an Timotheus, aber er soll nicht streiten, er soll milde sein gegen jedermann. Und das ist gerade im Ephesus, schreibe, denke ich, ganz wichtig, die Liebe nicht verliere, sondern und sich nicht aufreiben lasse in dieser Endzeit, sondern wirklich dem Herrn Jesus die Dinge auch übergeben. Wenn ich solche Dinge sehe am Internet, dann rege ich mich kurz auf, das muss ich ganz ehrlich sagen, innerlich nur. Aber dann sage ich, Herr Jesus, du weißt die Dinge. Und manchmal sage ich auch was dazu, kommentiere die Dinge, aber dann ist es für mich auch gut. Und so denke ich, sollte man gut vorangehen. Ja, dann kommt das zweite Sendschreiben, Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und das ist kirchengeschichtlich die ausgehende Apostelzeit, wo die Verfolgung anfängt. Smyrna, das heißt, das ist die Gemeinde der Verfolgung. Das ist so kirchengeschichtlich die Zeit, so 1. Jahrhundert bis 3. Jahrhundert, bis das Christentum letztendlich Staatsreligion wird, bis Konstantin dann ja, Friede bringt, wird die Gemeinde stark verfolgt. Und Smyrna ist eben die Gemeinde der Verfolgung. Und auch in der Endzeit wird es so sein, ist es schon so, dass die Gemeinde verfolgt wird. Sie wurde immer schon verfolgt, von Anfang an. In der Endzeit wird es zunehmen und wir haben heute eine brutale Christenverfolgung. Aber es ist eine begrenzte Zeit. Offenbarung 3,9 sagt auch, dass diese Zeit, dass der Herr Jesus diese Zeit begrenze wird. Hier sagt das auch hier in unserem Sendschreiber, es wird 10 Tage sein. Das ist natürlich symbolische, 10 Tage wird es sein. Das ist eine symbolische Zahl. Die Gerichte sind begrenzt. Das ist ganz wichtig. Aber wir vielleicht, jetzt fragen wir uns ja vielleicht, ja gut, wir haben die Verfolgung ja nicht so, wie sie in den muslimischen Ländern sind oder in, ja, in Asien, überall auf der Welt, sondern wir haben ja eher so eine unterschwellige Verfolgung. Ich denke, das nimmt immer mehr zu, wenn ich so auch die Kommentare im Internet sehe, die Christen. Also ich sage jetzt mal, die Christen, die wirklich noch glauben, dass das Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist, das sind ja die Fundamentalisten, die werden schon auf eine Stufe mit dem radikalen Islam gestellt. Kann man ganz offen lesen. Und ich denke hier in Smyrna, Vers 9, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Das ist ganz wichtig. Der Herr Jesus, wir können von außen her arm sein, verachtet sein. Es ist immer wichtig, wie uns der Herr Jesus sieht. Er sieht uns reich. Und jetzt heißt es, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Hier redet er von den Juden, die eigentlich keine Juden sind. Das heißt, das sind die Frommen. Das sind die Frommen, die gegen die wahre Gläubige gehen. Und das lesen wir auch in Galater 4 ist es, dass die nach dem Fleisch geborenen, das heißt die Frommen, immer die nach dem Fleisch geboren, die nach dem Geist geborenen, das heißt die wiedergeborenen Verfolger, könnt ihr in Galater 4 nachlesen. Und das ist eben die Tendenz, die wir heute auch zu spüren bekommen. Die Schmähung, die Lästerung, ja, die Fundamentalen, die Ewiggestrigen, die Engstirnigen. Das müssen wir uns immer mehr, denke ich, gefallen lassen, wenn du immer noch bekennst, dass der Herr Jesus der einzigste Weg zum Heil ist, dass die Bibel wirklich Gottes inspiriertes Wort ist, dass er die Schöpfung in 6 Tagen geschaffen hat, am 7. Tag hat er geruht. Wenn du das bekennst heute, das sind ja Dinge eigentlich, wo man sagt, also als ich zum Glaube kam mit 24, da habe ich über diese Dinge gar nicht nachgedacht, die habe ich so einfach genommen. Aber boah, heutzutage bist du dann schon eine Radikale. Aber wir sollten einfach, so wie die Gemeinde zu Ephesus ist, standhaft ausharren. Einfach diese Dinge, wir wissen, dass sie kommen werden. Lästerungen, Verunglimpfungen, aber was hat man zu mir schon alles gesagt? Und ich suche ja die Konfrontation nicht. Aber das wird kommen. Und da hat mich immer 1. Petrus 2, 23, das ist ein gutes Wort, wie wir praktisch mit solchen Dingen auch umgehen können. 1. Petrus 2, 23, das ist ja das Vorbild vom Herrn Jesus. Und da heißt es, als er, der Herr Jesus, geschmäht wurde, da schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat es einfach Gott dem Vater übergeben und das sollte auch unsere Einstellung sein. Wir wissen, dass der Herr Jesus für uns kämpft. Wir gehen im Glaube voran, in aller Liebe, die dürfen wir nicht verlieren. Wir bleiben am Wort Gottes und im Glaube nehmen wir das Land des Glaubens ein und alles andere. Der Herr Jesus sagt, er kämpft für uns. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn der Wind vielleicht rauer wird oder vielleicht schon ist. Wir bleiben wirklich, wir folgen ihm nach. Ja, das nächste Sendschreiben ist dann das Sendschreiben an Pergamus. Das ist in Offenbarung 2, ab Vers 12 und folgende. Und kirchengeschichtlich ist das jetzt eingeordnet. Es war ja erst ausgehende Apostelzeit, dann die Zeit der Verfolgung und jetzt kommt durch Konstantin dann das Christentum Staatsreligion und jetzt kehrt Friede ein. Die Verfolgung hört auf, was ja wunderbar ist in dem Sinn, aber jetzt kriegst du ein ganz anderes Problem, nämlich jetzt wird es ruhig und wenn es ruhig ist, ist oft gefährlich, denn jetzt fängt die Gemeinde an, von außen ihr Lehren reinzubekommen, die die Gemeinde prägt. Und das ist interessant. Pergamon, der Jesus stellt sich ja am Anfang jedem Sendschreibe vor und da sagt der Herr Jesus und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Der Jesus stellt sich immer ganz spezifisch vor einer Gemeinde und hier stellt er sich als das scharfe, zweischneidige Schwert vor. Und wir wissen, dass in Hebräer 4,12 das zweischneidige Schwert das Wort Gottes ist. Das heißt, das Wort Gottes spielt in jeder Zeit eine ungeheure Rolle, gerade für unsere Gemeinde heute, denn eben in die Gemeinde von Pergamon sind ihr Lehre eingeflossen. Einmal die Irrlehre des Bileams und der Nikolaiten. Und Bileam, das lest ihr ja im 4. Mose, der Bileam steht eigentlich für zwei Dinge. Einmal, er war, also ihr kennt ja die Geschichte, denke ich, könnt ihr auch nachlesen im 4. Mose, der Balak hatte ja den Bileam angeheuert, das Volk Gottes zu verfluchen und das hat er dann nicht gekonnt, weil Gott gesagt hat, ich beschütze mein Volk. Aber Bileam, seine Intention war, er wollte das um des Gewinnes willen tun. Und das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen müssen bei Bileam. Bileam steht für den unrechten Gewinn. Und da müssen wir in der Endzeit auch aufpassen, gerade wenn es um den Gewinn geht. Der Bileam, er wollte einfach Materielles haben. Und das ist eine Gefahr, denke ich, die galt zu jeder Zeit. Dass 1. Timotheus 6 sagt, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht um des Gewinnes willen im Reich Gottes irgendwelche Kompromisse machen. Die alten Brüder, das hat man mir gesagt, das haben sie nicht zu mir persönlich gesagt, aber es das heißt, ich habe das, hat man mir gesagt, die alten Brüder haben immer gesagt, Brüder, passt auf, es gibt drei Dinge, die euch zu Fall bringen. Das sind einmal Frauen, die eigene Ehre und das Geld, das Streben nach materiellem Reichtum. Und da müssen wir eben einfach aufpassen, gerade in dieser Zeit, und selbst fragen, wie gehen wir mit Materiellem um? Lassen wir uns da vielleicht verführen, in eine Ecke drängen, wo wir Kompromisse machen? Ich meine, es gibt Geschichte von Leuten, die ja um des Geldes willen gefallen sind. Wenn mir jetzt gerade der reiche Jüngling einfällt, der wollte alles tun, nur sein Reichtum konnte er nicht aufgeben. Also manchmal ist auch das Materielle, dass man sein Herz so dran verliert, dass man fürs Reich Gottes nicht mehr zu tauge ist. Also das ist das eine. Materiell, da müssen wir aufpassen, wie gehen wir mit Materiellem um. Ich musste da ganz viel lernen, auch in der Vergangenheit, lerne da immer noch dazu auch. Aber was noch etwas ist, und das ist, da geht es auch um das Streben nach Gewinn, aber nicht im materiellen Bereich, sondern die eigene Ehre zu suchen. Das ist, denke ich, ein ganz großer Fallstrick, den man, das man ablegen muss. Der Paulus sagt einmal in 1. Thessaloniker 2,6, wir haben die Ehre nicht von Menschen gesucht. Und das ist gut, wenn man wirklich auch im Reich Gottes vorangehe und nicht schaue, in erster Linie dem Menschen gefallen zu wollen. Natürlich wollen wir kein Anstoß für niemand sein, also kein gewollter Anstoß. Wir sind ein Anstoß um Christi Wille, das sagt das Wort Gottes ganz klar. Aber ich muss einfach in erster Linie schaue ich im Angesicht Gottes in Christus Jesus. Das muss ich gucken, dass diese Beziehung stimmt. Also einfach Materielles müssen wir gucken, dass man da nicht, dass es da keinen Fallstrick gibt. Aber Bileam steht nicht nur für den materiellen Gewinn oder die Materialsucht, sondern sie steht letztendlich diese Lehre auch für die Vermischung. Ja, Bileam konnte das Volk Gottes nicht verfluchen, Gott hat es nicht zugelassen, aber er war ein Schlitzohr. Er hatte dann es hinbekommen, auch das lesen wir im 4. Mose, dass das Volk sich geöffnet hat mit dem Moabiter was, und Israel ist letztendlich, hat Hurerei begangen mit der Heidevölker, hat sich vermischt, und daraus entstand halt riesiges Gericht, das Gott gegeben hat. Gott hat zu ihnen gesagt, vermischt euch nicht, sondert euch ab. Aber der Bileam hat es geschafft, eben ja, die Tore letztendlich zu öffnen. Und da müssen wir aufpassen. Ich möchte uns dazu 2. Korinther 6 lesen. Das ist ja diese bekannte Stelle. Gerade in dieser Zeit, da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht Gemeinschaft mit der Finsternis? Gar nichts. Wie stimmt Christus mit Belial, das ist ein Name für den Teufel, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Die Bibel sagt hier ganz klar, eine biblische Absonderung ist schriftgemäß. Die ist von Gott gegeben. Und die muss man einfach einhalten. Hier sagt sie, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, geh nicht in eine Arbeitsgemeinschaft mit jemand, der nicht wiedergeboren ist. Also ich kann geistlich nicht mit jemand zusammenarbeiten, der nicht wiedergeboren ist. Der kann fromm sein, der kann ein kirchliches Amt bekleiden, der kann alles Mögliche, der kann Theologie studiert haben, aber wenn er nicht wiedergeboren ist, wenn er in Kreise verhaftet ist, wo ich weiß, das sind falsche Lehre, da kann ich mit ihm keine Gemeinschaft machen, haben. Natürlich habe ich Gemeinschaft mit ihm, dass ich ihm das Evangelium bringe, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe, in dem Sinn, dass ich mit ihm rede und mit ihm Freunde ganz normal bin. Aber arbeitstechnisch, im geistlichen Bereich, habe ich keine Gemeinschaft mit ihm. Und diese Dämme sind komplett gebrochen. Sonst hätten wir heute keine Ökumene. Sonst hätte man keinen ACK, wo eine Versammlung ist, letztendlich, wo du ein Mischmasch hast. Und da müssen wir uns einfach gucken, dass wir uns absondern. Matthäus 17,8 sagt, das ist eigentlich etwas Wunderbares, was sollen wir tun? Es heißt da in Matthäus 17,8, sie sahen niemand als Jesus allein, so heißt es. Wisst ihr, ich muss einfach kindlich dem Herrn Jesus nachfolgen, wie er sich in der Schrift offenbart hat, dann bin ich auf dem rechten Weg. Wenn ich davon weggehe, dann fange ich an, Dinge über das Geschriebene hinaus zu praktizieren. Man hört heute so viel von Gemeinschaft, wir müssen eine Einheit sein. Das ist richtig, eine Einheit, aber die der Geist gibt und nicht die Menschen gemacht ist. Also ich möchte es einfach betonen, weil gerade heute in dieser Zeit eben diese Grenzen, diese Mauern, die man ja auch in Nehemia findet zum Beispiel, die Mauern waren ja da zerstört. Und das haben wir heute. Die Mauern, diese gesunde Absonderung, dass man sich schützt von außen, von Irrlehre, von falschen Bestrebungen, die sind total ja, zerstört. Und im Hohelied heißt es, ich glaube Hohelied 4 ist es, dass die Gemeinde ein abgeschlossener Garten ist. Ja, also es ist biblisch, dass die Gemeinde sich biblisch absondert. Nicht fleischlich, sondern biblisch absondert. Und da möchte ich euch eben anhand von Pergamon ermutigen, dass wir das auch beherzigen, denn sonst wird die Gemeinde von außen ganz stark geprägt mit falschen Lehren. Also das ist das Sendschreiben von Pergamon, ganz wichtig. Wenn man das nicht tut, Pergamon, wenn man sich nicht absondert, wenn man die Dinge nicht vorher abwehrt, dann hast du die Gemeinde in Thyatira. Das ist das vierte Sendschreiben. Und Thyatira ist kirchengeschichtlich die Zeit des Katholizismus. Das heißt, da hast du nicht mehr Irrlehre, die von außen reinkommt, sondern dann hast du Irrlehre, die von der Kirche rausgeht. Und das hast du hier im Sendschreibe zu Thyatira, da hast du die falsche Prophetin, die Isabel, die predigt, ich lese es gerade mal, Vers 20, Kapitel 2, Vers 20. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also hier hast du eine Prophetin, die es geschafft hat, die Gemeinde zum vollkommenen Abfall zu bringen. Wisst ihr, wenn ich das so lese, diese Prophetin, man hat da schon eins nicht verstanden, dem hätte man einfach wehren können, hätte man 1. Timotheus 2,12 umgesetzt. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ich möchte jetzt nicht die Frauenfrage angehen, ob eine Frau oder was eine Frau tun kann. Sie darf lehren. Das steht auch in der Bibel. Sie darf Frauen anleiten, wie sie sich ihren Männern zu verhalten habe. Aber eine Frau darf eine Versammlung nicht leiten, eine gemischte Versammlung. Sie darf Frauen lehren, keine Frage, aber sie darf nicht in der Gemeinde das Wort Gottes verkündigen. Diese Dämme sind genauso gebrochen, nicht erst in unserer Zeit, aber auch hier ist der biblische Maßstab wichtiger als der Zeitgeist. Und du siehst hier diese Prophetin, was sie gemacht hat, die Irrlehre, das haben wir heute. Diese Irrlehre, dass Irrlehre von innen aus der Gemeinde rausposaunt wird. Jeremia 14, 14 sagt, sie reden das, was in ihrem Herzen ist. Das ist die gute Variante, dass einer nur in Anführungszeichen redet, was er sich selbst ausgedacht hat, was in seinem eigenen Herzen ist. Es gibt auch eine Verkündigung, die ist einfach ja, vom Teufel. Das ist eine Verführung. 2. Korinther 11 sagt, es ist. Der Engel des oder der Satan verkleidet sich als der Engel des Lichts und verkündigt Dinge wie ein falscher Christus, ein falsches Evangelium, ein falscher Geist und in der am Werke ist, dann ist es nicht mehr nur das eigene Herz. Also ich denke, da müssen wir ganz arg aufpassen. Was lasse wir zu? Wenn solche Dinge in der Gemeinde drin sind, dann schmeißt sie raus. Und da ist wieder diese Absonderung auch ganz wichtig, dass wir gewisse Dinge einfach nicht tun können. Wisst ihr, wir haben heute Dinge. Wie kann er zum Beispiel nur, ich möchte nicht auf die Person, es liegt mir fern, auf eine Person sie zu richten oder so, aber wie kann es sein, dass man zum Beispiel in Johannes Hartl heute predigen lässt, in evangelikale Kreise auch, der ein ganz klarer Katholik ist? Ganz klar, er ist legitimiert vom Vatikan, er ist ein Charismatiker. Wie kann das sein? Der Zeitgeist macht es möglich. Wie kann es sein, dass man heute in der Gemeinde Okkultismus, Spiritismus, dass man darüber diskutieren muss, ob das richtig ist? Dass zum Beispiel, wie es Bethel Church macht, die auch durch Bethel Music in unsere Gemeinde kommt, die sich auf Gräber legen, Anteil an der Salbung eines verstorbenen Gläubigen haben. Warum muss man den Gläubigen da noch sagen, dass sowas falsch ist? Warum weiß man das nicht von sich aus? Wisst ihr, da bleibt mir manchmal so die Spucke weg. Dass solche Dinge, wie sie dann auch in der Charismatik vorkommen immer noch, Wort des Glaubensbewegung, dass man Dinge ins Leben ruft durch ausgesprochene Worte, wo das Logos zum Rhema werden muss, dass es lebendig werden muss. Entschuldigung, die Bibel sagt, das Wort ist lebendig. Es muss nicht lebendig werden. Dass man, das sind alles Dinge, das ist Magie, das ist magische Praktiken, Wort des Glaubensbewegung. All diese Dinge, es ist, finde ich, ein Drama. Drama, nicht so, dass sie drin sind in der Gemeinde, ist ein Drama. Aber dass man heute mit den Gläubigen darüber diskutieren muss, ob das falsch oder richtig ist, das ist, ja, da muss ich wieder gucken, dass ich die Liebe nicht verliere. Die verliere ich nicht. Aber es ist schon sehr Herausforderung. Wir müssen einfach in dieser Zeit, wo solche Dinge normal sind, einfach Judas 3 verinnerliche, Geliebte, das ist mir ein großes Anliegen, sagt Judas, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Dafür hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Wisst ihr, wir haben hier das Wort Gottes, es ist das perfekte Wort, die Summe seines Wortes ist Wahrheit, es ist alles da. Er sagt, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, es ist alles da. Die Bibel warnt uns darüber hinauszugehen, dass man heute mit Visionen kommt und der Herr hat mir gezeigt dies und das. Wisst ihr, Geschwister, lasst uns festhalten am ein für alle Mal überlieferten Glauben. Hebräer 1 sagt, der Herr Jesus hat als letztes Wort geredet. Das heißt, Gott hat in seinem Sohn in den letzten Tagen geredet zu uns. Das heißt, das, was der Herr Jesus wollte zu uns, hat er seinen Aposteln laut 2. Petrus 3, 2 gesagt. Das steht fest. Wir brauchen keine Sonderoffenbarungen mehr. Und die Bibel warnt uns darüber hinauszugehen. Offenbarung 22. Nichts dazu tun, nichts weglassen, einfach in der Spur bleiben. Und da, das ist das Anliegen von Thyatira, dass man einfach hier uns besinne, es ist alles da. Die Irrlehre darf, es darf nichts anderes gepredigt werden. Wisst ihr, und ich sag's mal so, diese Überwinderspruch-Sprüche, es kommt ja in jedem Sendschreiben den Überwinderspruch, das sind keine Floskeln. Diese Überwindersprüche sind dazu da, dass wir in dieser Zeit überwinden. Wenn wir dem anheimfallen, was ich euch gerade gesagt habe, all diese Warnungen ignorieren, dann wird's ganz gefährlich. Das heißt in 26, wer überwindet und mein Werk bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben. Also Offenbarung 3, 5 heißt es dann auch, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Also es geht doch hier ja letztendlich um Leben, um Tod. Ja, ich muss die Dinge bewahren, ich kann mit solchen Dingen nicht spielen. Gut, das war Thyatira. Ich habe ja gesagt, wir machen das nur auszugsweise. Das nächste Sendschreibe wäre dann ab Kapitel 3 in der Offenbarung das Sendschreibe zu Sardes. Und hier ist es ganz wichtig, Sendschreibe zu Sardes, das sagt er dieser Gemeinde, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Das heißt, der Herr Jesus, er sagt dieser Gemeinde in Sardes, die er dachte, also beziehungsweise sie hatte den Namen, dass sie eine lebendige Gemeinde ist, aber innerlich war sie tot. Und jetzt sagt er eben, werde mal wach, stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und hier ist das Interessante. Als erstes denkt man daran, du sollst das, das im Begriff steht, zu sterben, dass man da an Gläubige denkt. Das heißt, dass da noch in der Gemeinde Menschen sind, die so am Kippen sind, die fast schon, ja, der Exodus erlebt haben und die sollst du aufrütteln. Aber ich hätte jetzt noch mal gucken müssen, ich habe es im Kopf noch, ich werde es auch korrigieren, wenn es nicht, aber ich denke, es ist ein sächlicher Artikel davor, das Übrige, also nicht die Übrigen, dass es hier gemeint ist, nicht in erster Linie Menschen, die wir wachrütteln sollen, sondern wir sollen das übrige Sterben, das im Stärken, das im Begriff ist zu sterben. Hier geht es um etwas Sächliches, es geht um die Leere. Das heißt, hier ist die Gemeinde, da ist noch Biblisches da, aber es ist schon am Kippe. Das, was da ist, sollst du aber wieder zum Leben erwecken. Und das ist eben das, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Wisst ihr, wir haben das offenbarte Wort, es ist alles da. Jetzt haben wir eine Endzeit, wo alles kippt. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns wieder zu dem besinnen, was geschrieben ist. Wir wollen uns auf das besinnen, was unsere geistlichen Väter, die klarstanden, schon gesagt haben. Wisst ihr, nicht immer das Neue, nicht immer das Innovative, wisst ihr, diese ganze neue, ja, diese Bewegungen, dieser Zeitgeist, diese Postmoderne, die sagt dir immer, du musst das Neue ist gut. Nein, 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 stärke das Alte, das Übrige. Und das ist das, was Nehemia 2,2 zum Beispiel sagt, als Nehemia die Mauern in Jerusalem wieder aufbauen möchte. Das heißt, geistlich gesehen, diese geistlichen Mauern, die bei uns in der Gemeinde zerbrochen sind, Nehemia will die wieder aufbauen, wieder diese gesunde Absonderung, die Tore wieder aufbauen. Da heißt es, dann geht er nach Jerusalem und dann sieht er die Gräber der Väter, wie sie zerstört sind. Und das haben wir heute. Wir haben alles modern, alles, man muss alles so neu erfinden, dass alle Alte, das ist ja dieses Emerging Church, das ist ja diese große Welle, wo man dann sagt, ja, das Alte ist alles Käse. Wisst ihr, ich plädiere dafür, dass man die alten Väter wieder, die klar standen. Wisst ihr, man diskutiert immer die Berliner Erklärung, oh, wenn die Väter heute leben würden, dann würde es anders entscheiden. Ich respektiere diese geistlichen Väter aufs Äußerste und ich denke, ich beschäftige mich gerade intensiv auch mit dieser aufkommenden Pfingstbewegung 1909. Diese geistlichen Väter wie ein Elias Schrenk, ein Fiban, all die Männer, die haben da nicht leichtfertig gehandelt, sondern es waren Männer, die klar standen. Manche von denen standen so klar, auch nicht am Anfang, aber dann sind sie vorausgegangen. Und ich denke, wir dürfen von diesen Vätern viel lernen, von dem Wilhelm Busch und wie sie alle heißen. Es muss nicht immer das Neumodische sein. Ich denke, da dürfen wir ganz, ganz viel lernen von unseren geistlichen Vätern. Ja, genau. Stärke des Übrigen. 1. Mose, genau, 26 zum Beispiel. Auch das ist ganz wichtig. Ihr könnt ja übrigens Pause machen, als wenn es zu lang wird, das Video. Das ist ja das Wunderbare. 1. Mose 26, das wird uns gezeigt zum Beispiel, wie der Isaak die alten Brunnen wieder ausgräbt, die die Philister verstopft haben. Ja, und als der Isaak diese Brunnen wieder aufgräbt, die aus Abrahams Zeit, als die gebaut wurde, dann kommt das lebendige Wasser. Ich finde das ein wunderbares Bild auch, dass auch wir wieder ja, zu den Ursprüngen gehen. Schrift allein. Gucke, was haben die Väter gelehrt und dann können wir wunderbar vorangehen. Genau, Sardes, es heißt dann auch, du hast eine wenige, in Vers 4, du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ich denke auch, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, gerade für die Endzeit, was in Sardes hier auch wichtig ist. Du hast einfach eine Zeit, wo du dich rund um die Uhr beflecken kannst. Ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, aber wenn du nur mal guckst im Fernsehen, du hast da Shows zum Teil, wenn du das Internet anmachst, Fernsehen, Kuppelshows hast du, die Leute ziehen sich nackt aus, gehe fremd, beleidige sich, und ist ja alles da. Und du musst nur das Internet anmachen. Das heißt, du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als Sodom und Gomorra. Hier sagt das Wort Gottes, du hast wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und ich denke, das ist das auch, was wir, das ist letztendlich praktische Heiligung. Wenn jemand zum Herrn Jesus kommt, dann ist er vollständig gewaschen im Blut Jesu. Er ist ein Kind Gottes, er ist vollständig rein. Aber jetzt ist er halt noch in dieser Welt und er befleckt sich. Ja? Wir beflecken, vor allem durch die Gesinnung geht es ja. dass man das, was man aufnehme, dass das da drinne, ja, die Träumerei fange an, du befleckst dich selbst, dass wir hier auch, ja, gucke, der Jesus hat uns ein wunderbares Mittel gegeben, 1. Johannes 1, 7 bis 9, dass wir uns immer reinigen dürfen. Ja, wenn ich im Licht wandle, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und das müssen wir einfach täglich in Anspruch nehmen, dass wir unsere Kleider immer wieder reinwaschen, denn wir werden befleckt. Ja, der Petrus sagt mal zum Herrn Jesus, ja, wie oft muss ich mich jetzt waschen? Dann wasch mich ganz. Dann sagt der Jesus, nee, du bist schon gewaschen. Wer gewaschen ist, der braucht sich nicht wieder zu waschen. So sagt das. Ausgenommen die Füße. Und das ist eben, unsere Füße betreten immer noch der Erdboden. Wir sind immer noch hier. Der Erdboden ist verflucht. 1. Mose. Von dem her, lasst uns einfach da in der Heiligung auf voranschreiten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch aktiv vorangehen. Ganz, ganz wichtig, denn vielleicht noch das Beispiel von David, David Bathseba. Wie ist das zustande gekommen, dass der David so in Sünde gefallen ist, dass er letztendlich nicht nur Ehebruch begangen hat, sondern einen Mord? Ja, er hat Langeweile gehabt. Ja, er war passiv. Er war einfach, er hat zu viel Zeit gehabt. Und das ist etwas, also ich muss mir ständig sagen, aktiv, aktiv im Glaube, aktiv im Kampf, im geistlichen Kampf, Waffenrüstung Gottes anziehe, mich reinige, wenn der Herr Jesus mir durch den Heiligen Geist was aufs Herz legt, dann bekenne ich es, dann ist es wieder gut. Das ist ganz wichtig in unserer Zeit. Und dann stimmt auch unser Verhältnis zum Herrn Jesus wieder. Gut, ich denke, das ist in Sardes eben ganz wichtig. Die Kleider nicht beflecke, das Übrige stärken, das heißt wieder zu den Wurzeln gehe. Und dann ist, ach, das ist der, denke ich, darf mal lernen hier aus diesem Sendschreiben. Dann das vorletzte Sendschreiben, die Gemeinde zu Philadelphia, die Bruderliebe. Und das ist das einzigste Sendschreiben mit dem Sendschreiben von Smyrna, das keinen Tadel bekommt. Und da müssen wir aber besonders gucken. Ja, das möchte ich natürlich dann auch. Und eine Schwester hat mal zu mir gesagt, sollen wir beten, dass wir Gemeinde wie Philadelphia sind? Muss ich sagen, auf jeden Fall soll man das beten. Denn Philadelphia, das siehst du, wie selbst in Zeiten des Abfalles der Jesus nochmal offene Türe schenkt. Ja, er sagt, ich lese uns gerade vor, ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Das ist wunderbar, das wollen wir doch. Wir wollen doch auch in dieser Zeit noch, auch wenn wir jetzt uns zum Beispiel nicht mehr versammeln dürfen. Oder wir können uns nicht mehr. Das ist auch recht so. Das ist eine gute Maßnahme, wie ich finde, sehr gute. Aber es ist eben traurig. Wir können uns jetzt nicht mehr gemeinsam singen im Moment, nicht mehr beten. Jetzt merkst du erst mal, was du gehabt hast. Aber trotzdem, ich denke, das ist, oder was heißt ich denke, das sind der Anfang der Wehen. Das wird kommen, dass vielleicht sowas auch mal zum Normalzustand wird. Wir wollen trotzdem die Menschen da draußen erreichen und den Herrn Jesus beten, dass er unsere Türe öffnet. Und deswegen wollen wir Philadelphia sein. Und warum sagt er, warum öffnet er uns die Türe? Das ist jetzt ganz wichtig. Er sagt nicht, weil ihr das Evangelium dem Zeitgeist angepasst habt. Ich öffne euch keine Türe, weil ihr innovativ jetzt neue Dinge bringt, weil ihr jetzt eine Hüpfburge aufbaut, die Menschen irgendwie lockt, die Torheit vom Kreuz weglasst, dass das Blut Jesu nicht mehr gilt. Nö, sagt er alles nicht, sondern er sagt, denn ich habe eine geöffnete Tür gegeben, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist der Schlüssel, Geschwister. Wenn wir heute noch eine geöffnete Tür haben, dann brauchst du keine Gemeindewachstumsbewegung, Strategie. Brauchst du nicht. Ist der Unsinn. Kannst du das Zeit und Geld sparen. Hab das selbst auch gelernt im Studium. Sondern hier, bewahre mein Wort. Das Wort Gottes. Verkündig das Wort Gottes, wie es Paulus sagt. Die Torheit vom Kreuz. Und der Herr Jesus wird menschlichen Zuruf. Er ist der Gemeinde baut. Wir haben Managementmethoden, wir haben all diese Dinge. Die Menschen sind außer Rand und Band. Ich verstehe sie manchmal nicht. Aber die Menschen kommen nicht durch sowas zum Glaube, sondern durchs Wort Gottes. Römer 10. Durch das Verkündigen des Wortes Gottes. Und deswegen lasst uns hier wirklich ja, stur in der Spur laufen und sein Wort bewahre. Und dann sagt er in Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren aus der Stunde der Versuchung heraus. Wir werden einiges durchmachen müssen, die Gemeinde, bis der Herr Jesus die siebte Posaune schallen lässt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns nicht über die Maße versuchen wird, sondern er wird auch den Ausgang schaffen. Aber wir wollen bis dahin seinen Namen nicht verleugnen und das Wort Gottes wirklich bewahren. Der Herr Jesus hat uns Rahmen gegeben. Der Rahmen ist das Wort Gottes. Da darf ich wissen, wo bewege ich mich, wo gehe ich nicht drüber hinaus. Ganz wichtig, wir sind heute wie Kinder beim Malen. Gib mal einem Zweijährigen einen Stift in die Hand und sag ihm, er soll nicht über den Rand hinaus malen. Der meint es gut, aber der malt da hin und her, der malt sogar den ganzen Tisch oder die Couch voll. Aber wisst ihr, wir sind doch keine Kinder mehr. Der Jesus sagt, wir haben das Sinn Christi, wenn wir im Wort Gottes wachsen, der Herr Jesus möchte, dass wir zu voller Kenntnis der Wahrheit kommen, dann bleiben wir im Wort Gottes und gehen nicht darüber hinaus. Das ist ein Zeichen von Kindheit, dass ich das Wort Gottes nicht wirklich verstanden habe. Und das ist mein Anliegen. Praktisch, ganz praktisch, lest die Bibel, nehmt das, was er erkennt, also Offenbarung, ich sage gerade mal, was das Programm ist. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest. Ich muss erst mal meine Bibel lesen. Viele, die Umfrage erspare ich euch jetzt, die habe ich schon öfters genannt, viele in der evangelikalen Kreise lesen ihre Bibel nicht. Die haben dann lieber Visionen irgendwie und verkündigen dann das, was in ihrem Herzen ist. Lesen, das Wort Gottes lesen. Und dann muss ich es aber auch hören. Das heißt, ich muss die Dinge, die ich erkannt habe oder die ich lese, ich muss sie auch verstehen. Und das ist manchmal Arbeit und Zeit. Aber wir haben den Heiligen Geist. Das heißt, ich muss sie hören und dann bewahren oder umsetzen. Ich muss es einfach tun. Das ist das, die Königsklasse. Aber das ist eigentlich der normale Zustand. Wir sollen die Dinge, die wir erkannt haben, die sollen wir dann auch wirklich umsetzen. Ja, das wäre so der praktische Hinweis von Philadelphia. Lasst uns beten, dass wir Philadelphia-Gemeinde sind, indem wir, dass der Herr Jesus uns die Türe öffnet, indem wir das Wort Gottes bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Denn, das letzte Sendschreiben, Offenbarung 3, ab 14 Laodicea, das ist die Gemeinde, die wir heute haben. Ich meine, wir haben in jedem Sendschreibe, jedes Sendschreibe gilt zu jeder Zeit und jeder Aspekt kommt in jeder Gemeinde vor. Aber vor allem Laodicea ist die Zeit, wo die Gemeinde im totalen Abfall ist. Du bist weder heiß noch kalt, sondern du bist eine laue Gemeinde und deswegen werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wir haben heute viele Gemeinden. Wir haben lebendige Gemeinde, wunderbar. Aber oftmals ist es so, dass du bist nicht ganz abgefallen, du behältst noch ein paar fromme Floskeln. Das hast du zum Beispiel bei der Worthausbewegung, die ja sehr krassiert hier, wie der Virus. Aber die elementaren Dinge werden verleugnet. Das Blut Jesu Christi, die Auferstehung, die ethischen Dinge, ist alles beiseite. Du musst alles zeitgeschichtlich nehmen. Die Frage der Frau kannst du nicht wörtlich nehmen. Die Ordnung Mann, Frau ist alles nur zeitgeschichtlich zu sehen. Wisst ihr, das ist lau, das kannst du vergessen. Das hört sich nett an, das liebe wahrscheinlich die Leute auch. Aber wenn du wirklich Herrn Jesus nachfolgen willst und überwinden willst und auf seinem Thron sitzen willst, so wie es dann am Ende vom Laodicea-Sendschreiber heißt, dann lass diese Dinge weg. Das bringt alles nichts. Wisst ihr? Entweder dann bist du lieber ganz kalt, dann weißt du, woran du bist. Oder, und das wünsche ich mir ja für uns, dass wir wirklich heiß sind, dass wir dem Herrn Jesus wirklich ganz nachfolgen. Im Sendschreiben zu Laodicea sagt er, wenn du diesen Zustand erreicht hast, wenn du eine laue Gemeinde bist, dann musst du eins tun, du musst Buße tun. Und dann ratet er dir in Vers 18, ich rate dir, vom Gold zu kaufen. Gold ist in der Bibel das Wesen Gottes. Das heißt, du musst zu Gott umkehren. Du musst mal deine Sinne reinigen und überhaupt, gehe ich überhaupt dem Gott nach, dem Herrn nach, der sich in der Bibel offenbart hat? Oder habe ich mir mein eigener Gott zusammengezimmert? Wisst ihr, der Elia sagt mal zum Volk, als es um die Baalspropheten geht, was wollt ihr eigentlich? Entweder ihr geht zur Rechte und wollt Gott dienen, oder ihr geht zur Linke und wollt dem Baal dienen, aber ein Zwischending gibt es nicht. Wisst ihr, das musst du dir und muss ich mir einfach vor Auge halten. Entweder Hü oder hot, entweder ganz oder gar nicht. Also das heißt, ich muss es Gold kaufen, ich muss ihn erkennen und ihm dann wirklich von ganzem Herzen folgen. Das heißt dann, dass im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbarst. Weiße Kleider steht für die Rechtfertigung. Ja, es gibt nur einen Weg in den Himmel, das ist Apostelgeschichte 4,12. Der Herr Jesus ist der einzigste Weg. Wenn du irgendwelche Zwischentore bringst den Menschen, wenn du irgendwas verkündigst von Werke gehe auch, oder wenn du das Messopfer nimmst, dann bist du gereinigt, oder kannst deine Seele in Fegefeuer reinigen, kannst du alles vergessen. Ja, Dialog, jeder Weg führt letztendlich in den Himmel, kannst du alles vergessen. Ja, ich weiß, die Menschen, die wollen das und sie meinen es viele auch nicht böse, aber es ist eine Verführung einfach. Geht nicht. Sondern du musst der dir die wahre weiße Kleider gibt, nämlich der Herr Jesus. Und natürlich, was die weiße Kleider sind, du musst selbst in der Spur wandeln. 1. Johannes 1, 7 bis 9 habe ich dir gerade schon erzählt. Wir dürfen uns ständig reinigen, das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Hebräer 10 sagt, es ist einmal vergossen worden, es ist vollkommen. Das muss in der Gemeinde vor allem, der Herr Jesus und sein Opfer, das müssen wir den Menschen verkündigen. Und das dritte ist dann, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ja, was ist die Augensalbe? Es ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, um überhaupt sehen zu können, dass ich nicht mehr blind bin, brauche ich den Heiligen Geist, der mich in die Wahrheit leitet, der mir die Schrift öffnet. Und das brauche ich. Dass die wahre Manifestation des Heiligen Geistes ist nicht, dass du umfällst, ist nicht, dass du im Geist Lache tust, ist nicht, dass du Verzückungen siehst und neue Visionen, brauchst du nicht, ist alles da geschrieben, sondern die wahre Augensalbe ist, dass er dich von Gerechtigkeit und Gericht überzeugt. Ja, dass er dich immer zum Herrn Jesus führt, dass der Herr Jesus groß gemacht wird. Er wird ihn verherrlichen, heißt es vom Heiligen Geist. Aber er wird ihn verherrlichen, den Jesus, der sich in der Bibel offenbart und nicht den wir uns da zurechtzimmern. Wisst ihr, wenn ich höre, der Herr Jesus ist nur Liebe, er ist nur Gnade, es ist alles gut, am Ende ist alles gut, dann ist das eine Aspekt, dass der Jesus Liebe ist, sagt er selbst, Gott ist die Liebe, Gott ist Liebe. Dass er gnädig ist, es ist richtig, aber dass der Jesus auch ein Richter ist und dass der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit kommt, die offenbart wird vom Himmel her, Römer 1,18, das ist genauso mein Gott. Und dem Gott müssen wir nachfolgen. Es ist ein gnädiger Gott und er gibt heute noch Gnadezeit, trotz dieser Menschheit. Der Herr Jesus kommt zum Schluss. Wenn ich das sehe, jetzt, was hier auch passiert mit dem Coronavirus, und wie sich die Menschen immer noch verhalten, kannst du dich ja schon wieder aufregen. Aber die Offenbarung 9 sagt zum Beispiel, selbst wenn die richtige Gerichte über diese Erde gehen, dann werden die Menschen wissen, was sie da machen würden. Würdest du sagen, ja, dann kehren sie um. Sie taten nicht Buße. Sie werden nicht Buße tun über ihre Unzucht, nicht über ihre Götzendienerei. All diese Dinge, sie werden drin verharren. Das heißt, der Mensch ist verdorben, durch und durch. Es ist keiner, der gerecht, auch nicht einer. Und diese Tatsache müssen wir dem Menschen heute verkündigen, dass er höre, dass es nur einen Weg in den Himmel gibt und dass der Herr Jesus heute noch die Menschen ruft. Und wenn das in der Gemeinde geschieht oder im Persönlichen, dann sind wir gut in der Spur. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben gesehen, erstes Sendschreiben, Abwehr von ihr Lehrer, wunderbar in Ephesus, ist auch wichtig für heute. Aber die Liebe müssen wir bewahren. Und wenn sie vielleicht nicht mehr da ist, dann tun wir Buße und dann gehen wir wieder zurück zu ihm. Es ist manchmal gut, dass man einfach wieder mal nur Zeit mit ihm, mit dem Wort Gottes, mal nachdenke, was hat er für uns getan? Wer war ich vorher? Was für ein verlorenes Kind war ich vorher? Und was hat er für mich getan? Das reicht oft schon. Das zweite Sendschreiben war dann die Verfolgung. Wir haben noch keine, Gott sei Dank, keine Verfolgung. Wir dürfen an unsere Geschwister denken, die verfolgt werden. Aber was wir haben, ist heute schon Lästerungen, Verunglimpfungen, dass wir einfach uns da die Liebe nicht rauben lassen, sondern einfach auch gewisse Dinge müssen wir einfach ertragen und wir dürfen darauf hoffen, dass der Herr Jesus sich um diese Dinge kümmert. Pergamon, dritte Sendschreibe war dann, keine Irrlehre zulasse von außen. Die Gemeinde darf nicht von der Welt geprägt werden, keine Vermischung reinlasse, sondern eine biblische Absonderung praktizieren. Und ich betone wirklich eine biblische Absonderung, keine menschengemachte Absonderung. Wir sind keine Sekte, wir sind kein frommer Club, wir sind kein exklusiver Club in dem Sinn, dass die Menschen hier nicht reinkommen, sondern wir wollen alle Menschen erreichen. Die ganz schlau, die ganz untere. Aber wenn es um Irrlehre geht, wenn es um falsche Richtungen geht, dann müssen die Menschen sehen, hier in der Gemeinde ist etwas anderes. Wir gehören zum anderen Reich und wir gehören zum anderen Herr, nicht der Herr dieser Welt, sondern der Herr, der im Himmel ist, der Herr Jesus. Wenn wir ja Thyatira sind, das war ja die Gemeinde, die die Irrlehre schon drin hat mit der Isabel, da gibt es nur eins, rauswerfen damit, Buße tun und rauswerfen. Und das gilt auch manchmal für die Traditionen, die wir so lieben. Da müssen wir uns auch manchmal fragen, was ist eigentlich bei uns in unserem frommen Leben, in unserem gläubigen Leben, eigentlich wirklich biblisch? Oder verfolge ich nur meine menschliche, angelernte, liebgewonnenen Traditionen? Auch da dürfen wir lernen. Sardes sagt uns, wir sollen wach werden. Der Herr Jesus sagt uns in der Endzeitrede genau dasselbe. Werdet wach, betet, ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Das heißt, wir sollen auch das Übrige sterben, das Übrige stärken, das, was stirbt, soll man wieder beleben. Und das ist in erster Linie das Wort Gottes, dass man die alten Dinge, das, was geschrieben steht, wieder hochhalten. Aber natürlich auch die Geschwister, seelsorgerlich, im Seelsorgerlichen in dem Sinn, dass man sie ermahne, tröste, dass wir uns natürlich auch um unsere Geschwister kümmern. Gell? Und da dürfen wir ruhig zu den Vätern gehen, zu den geistlichen Vätern, und mal die alten Bücher lesen. Man muss natürlich auch gucken, was haben die gelehrt. Aber wisst ihr, wir müssen nicht cool sein, um die Leute heute zu erreichen, sondern einfach mit weißen Kleidern bekleidet. Weg der Heiligung, dann sehen die Menschen, dass was anders ist bei uns. Philadelphia, das Wort Gottes bewahre, seinen Namen nicht verleugnen. Die Bibel sagt in Philadelphia, es ist eine kleine Kraft, Geschwister. Das müssen wir noch betonen. Nicht da, wo die Masse ist die Erweckung. Muss nicht sein. Kann sein, aber ist nicht mehr. Wenn sich Zehntausende auf irgendeiner Konferenz dahin ströme und die tollen Sprecher kommen, das heißt nicht, dass Gott da am Wirken ist. Und wenn da jetzt auch wieder, habe ich gesehen im Internet, die große Erweckungsbewegung da mit den Stadien stattfindet, mit all den tollen Programmen, die wir haben, ist eine kleine Kraft. Wie gesagt, ist eine kleine Kraft, ist die kleine Herde. Der Herr Jesus spricht nie von der großen Herde, er sagt, die kleine Herde ist es. Der Weg, auf dem wir gehen, ist der schmale Weg. Die breite Masse geht auf den breiten Weg. Von dem her, lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Ja, und als Letzte, Laodicea, entweder ganz oder gar nicht, Geschwister. Entweder mit dem Herrn Jesus oder ohne. Und das wünsche ich mir natürlich, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit nochmal wirklich wach werden, dass wir einfach ernst machen. Ernst machen mit ihm. Und dazu möchte ich zum Schluss, ganz zum Schluss jetzt Malachi 3 lesen. Ich denke, das sollte uns auch eine ganz große Ermutigung sein. Da heißt es nämlich, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient. Und gerade in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, wirklich den Menschen zu zeigen, vielleicht auch den, die nicht so klar stehen, dass wirklich ein Unterschied da ist. Heiß, kalt oder lau. Und das ist was Gewaltiges. Und mit dem möchte ich mich auch verabschieden. Der Herr Jesus schreibt letztendlich ein Gedenkbuch für die, die seinen Namen fürchten. Und das sollte uns doch ein Ansporn sein, das ist Vers 16 von Maleachi 3, dass wir wirklich in dieser Zeit jetzt, die vielleicht auch ein bisschen entmutigend ist, dass wir uns immer versammeln dürfen, uns doch ein Trost sein darf. Er hat alles in der Hand. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir sterben letztendlich am Wille Gottes und nicht durch ihr Zufall. Er hat alles in der Hand. Und das soll uns wirklich stärken. Ich möchte noch zum Schluss beten und dann verabschiede ich mich. Herr Jesus, wir danken dir ja für die Möglichkeit, dass wir auch übers Internet jetzt uns gegenseitig stärken dürfen. Möchtest du doch bitte mit uns gehen, dass wir ja diese Sendschreiber als persönliche Hinweise nehmen, dass wir in diese Prüfungen jetzt bestehen können. Aber auch als Gemeinde, Herr, wir sind alle Steine am Leib des Christus, dass wir durch diese Zeit jetzt gestärkt gehe und Gemeinde baue, so wie du sie möchtest. Und dann hast du gesagt, wenn wir dein Wort bewahre, wirst auch du uns bewahren. Hilf uns jedem Einzelnen, das umzusetzen. Du gehst voran, Herr. Wir erwarten alles von dir. Du hast gesiegt durch das Blut am Kreuz. Wir wollen dir allein vertrauen. Hab Dank dafür. Amen.